Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Zehntes Kapitel. Anaris. Die Bahngleise in Südwest verliefen zum größten Teil über Dämme, die sich etwa einen Meter oder mehr über die Ebene erhoben. Auf einem angehobenen Gleisbett gab es weniger Sandverwehungen und außerdem hatten die Reisenden einen besseren Blick auf die Einöde ringsum. Südwest war die einzige der acht Regionen auf Anaris, die kein größeres Wasserreservoir besaß. Im tiefen Süden bildeten sich die Marschen im Sommer durch die Schmelze des Polareises. Am Äquator jedoch lagen nur seichte alkalische Seen in den weiten Salzbecken. Gebirge gab es überhaupt keine. Ungefähr alle 100 Kilometer verlief von Norden nach Süden eine kahle, zerklüftete Bergkette, zu steilen Klippen und Felsnasen verwittert. Sie waren violett und rot gestreift, und an den Felswänden wuchs Steinmoos, eine Pflanze, die selbst in extremer Hitze, Trockenheit und Wind gedieh, in kräftigen, graugrünen Vertikalen und bildete mit den Furchen des Sandsteins karierte Schottenmuster. Soweit das Auge reichte, gab es in der Landschaft keine andere Farbe als graubraun, das nur dort, wo halb mit Sand bedeckt die flachen Salzbecken lagen, zu einem weißlichen Ton ausgebleicht war. Vereinzelte Gewitterwolken zogen über die Ebene, kräftig weiß vor dem violetten Himmel. Sie brachten keinen Regen, sondern nur Schatten. Der Bahndamm mit den glitzernden Schienen erstreckte sich hinter dem Güterzug bis zum Horizont und vor ihm bis zum Horizont. »In Südwest kann man nur eins machen«, sagte der Fahrer, »durchfahren.« Sein Begleiter antwortete nicht. Er war eingeschlafen. Sein Kopf wackelte im Rhythmus der Vibrationen der Maschine. Seine Hände, abgearbeitet und schwärzlich von Erfrierung, ruhten locker auf den Oberschenkeln. Im Ruhezustand war sein Gesicht von Linien gezeichnet und traurig. Er hatte sich vom Koppergebirge aus mitnehmen lassen, und da es außer ihm keine Passagiere gab, hatte der Fahrer ihm angeboten, zu ihm in die Kabine zu kommen, denn er hatte gern Gesellschaft. Der Mann war sofort eingeschlafen. Von Zeit zu Zeit blickte der Fahrer gleichzeitig enttäuscht und mitleidig zu ihm hinüber. Er hatte in diesen letzten Jahren so viele völlig erschöpfte Menschen gesehen, dass ihm das fast wie ein Normalzustand erschien. Spät am Nachmittag erwachte der Mann und fragte, nachdem er eine Zeit lang in die Wüste hinausgestarrt hatte, »Machst du diese Fahrt immer allein?« »In den letzten 3-4 Jahren, ja. Hast du jemals hier draußen eine Panne gehabt?« »Ein paar Mal. Im Spind habe ich immer ausreichend Lebensmittel und Wasser. Übrigens, hast du Hunger?« »Noch nicht.« »Wenn du nicht eintriffst, schicken sie dir innerhalb eines Tages von Einsamkeit einen Reparaturwagen entgegen.« »Das ist die nächste Siedlung?« »Genau. 1700 Kilometer. Von den Sedap-Minen bis nach Einsamkeit. Längste Strecke zwischen 2 Ortschaften auf Anaris. Mache ich jetzt seit 11 Jahren.« »Und hast es immer noch nicht satt?« »Nein, ich arbeite gern allein.« Der Passagier nickte zustimmend. »Und die Arbeit ist regelmäßig. Ich mag die Routine. Kann dabei nachdenken. 15 Tage unterwegs, 15 Tage mit der Partnerin in neue Hoffnung. Jahr ein, Jahr aus. Dürre, Hungersnot, egal was. Nichts ändert sich, hier herrscht immer Dürre. Mir gefällt diese Tour. Würdest du mal das Wasser rausholen? Der Kühlbehälter ist hinten unter dem Spind.« Sie nahm jeder einen tiefen Schluck aus der Flasche. Das Wasser hatte einen schalen, alkalischen Geschmack, aber es war kühl. »Ah, das tut gut«, sagte der Passagier dankbar. Er brachte die Flasche zurück, und als er wieder zu seinem Platz vorn in der Kabine kam, reckte er sich, stemmte die Hände gegen das Dach. »Dann lebst du in einer Partnerschaft«, stellte er fest. Die Schlichtheit, mit der er dies sagte, gefiel dem Fahrer, und er antwortete, »Seit 18 Jahren. ist erst der Anfang. Verdammt, ja, du hast recht. Also, das wollen manche einfach nicht begreifen. Aber wie ich es sehe, wenn du als Jugendlicher genug in der Gegend rumkopulierst, und da hast du ja am meisten davon, dann stellst du bald fest, dass es ja doch immer wieder dasselbe ist. Und dass es wirklich gut ist. Was den Unterschied erst ausmacht, ist aber nicht das Kopulieren, sondern der andere Mensch selbst. Und 18 Jahre sind wirklich erst ein Anfang, wenn du diesen Unterschied begreifen willst. Jedenfalls, wenn es eine Frau ist, die du begreifen willst. Die Frauen lassen sich nicht anmerken, dass ihnen ein Mann Rätsel aufgibt, aber vielleicht blöffen sie ja auch nur. Aber wie gesagt, das ist das Schöne daran. Die Rätsel und die Bluffs und alles andere. Die Abwechslung. Abwechslung kommt nicht davon, dass man einfach herumzieht. Ich war als junger Mann überall auf Anares. Ich habe in jedem Bezirk gefahren und auf- und abgeladen und kannte bestimmt 100 Mädchen in den verschiedenen Ortschaften. Und es wurde langweilig. Dann bin ich hierher zurückgekommen und fahre diese Tour nun alle 3 Dekaden, Jahr ein, Jahr aus, durch dieselbe Wüste, in der man eine Sanddüne nicht von der nächsten unterscheiden kann und die sich über 3000 Kilometer nicht verändert, egal wo du hinsiehst, und dann nach Hause zu immer derselben Partnerin. Und nicht ein einziges Mal habe ich mich gelangweilt. Wovon du lebendig bleibst, das ist nicht das ewige Wechseln von einem Ort zum anderen, sondern das, was kommt, wenn du die Zeit auf deiner Seite hast, mit ihr zusammenarbeitest, statt gegen sie. So ist es, bestätigte der Passagier. Wo ist die Partnerin? In Nordost, seit 4 Jahren. Das ist zu lange, erklärte der Fahrer. Ihr hättet zusammen eingesetzt werden sollen. Nicht da, wo ich war. Und wo war das? Ellbogen. Und dann in Großenthal. Vom Großenthal habe ich gehört. Er betrachtete den Passagier jetzt mit dem Respekt, den man einem Überlebenden zollt. Er sah, wie trocken die sonnengebräunte Haut des Mannes war. Wetter gegerbt bis auf die Knochen. Eine Eigenschaft, die er auch schon bei anderen gesehen hatte, die die Hungerjahre in der Staubwüste überstanden hatten. Wir hätten nicht versuchen sollen, diese Fabriken weiterlaufen zu lassen. Wir brauchten das Phosphat. Aber ich habe gehört, als der Versorgungszug in Portal angehalten und geplündert wurde, haben sie die Fabriken weiterlaufen lassen und die Leute sind bei der Arbeit vor Hunger tot umgefallen. Sie sind einfach ein paar Schritte beiseite gegangen, haben sich hingelegt und sind gestorben. War es wirklich so? Der Mann nickte. Er sagte nichts. Der Fahrer hakte nicht weiter nach, sondern sagte nach einer Weile, »Möchte wissen, was ich tun würde, wenn mein Zug jemals überfallen würde.« »Ist das nie passiert?« »Nein. Ich fahre keine Nahrungsmittel. Höchstens mal für Obersedep. Einen Waggon voll, weißt du? Dieser Zug befördert nur Erze. Wenn ich aber einen Versorgungszug fahren müsste und die würden mich anhalten, was würde ich tun? Sie überfahren?« Und die Nahrungsmittel dahin bringen, wo sie hin sollen? Aber verdammt nochmal, soll ich Kinder und alte Männer umfahren? Die tun was Falsches, aber würdest du sie deswegen umbringen? Ich weiß es nicht. Die geraden, glitzernden Schienen liefen unter den Rädern dahin. Im Westen warfen hoch aufgetürmte Wolken zitternde Trugbilder auf die Ebene, Schattenträume von Seen, die vor 10 Millionen Jahren ausgetrocknet waren. Ein Sündig, ein Mann, den ich seit Jahren kenne, hat genau das getan. Nördlich von hier, im Jahre 66. Sie wollten einen Waggon mit Korn von seinem Zug abkoppeln. Er setzte den Zug zurück und überfuhr ein paar von ihnen, bevor sie von den Gleisen runter waren. Wie Würmer, im vergammelten Fisch waren sie, hat er gesagt. Dick. Er sagte, da warten 800 Leute auf diesen Waggon mit Korn. Und wie viele von denen müssen sterben, wenn sie das Getreide nicht bekommen. Mehr als ein paar, sehr viel mehr. Also hat er wohl recht gehabt. Aber verdammt, ich kann so nicht rechnen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, Menschen zu zählen, wie man Zahlen zusammenzählt. Aber was soll ich sonst machen? Welche soll ich denn umbringen? In meinem 2. Jahr in Ellbogen musste ich die Arbeitslisten führen und das Fabriksyndikat kürzte die Rationen. Die Leute, die 6 Stunden in der Fabrik arbeiteten, bekamen volle Rationen. Kaum genug bei dieser Art Arbeit. Die Leute, die halbtags arbeiteten, bekamen Dreiviertelrationen. Wenn sie krank oder zu schwach zum Arbeiten waren, bekamen sie nur halbe Rationen. Von halben Rationen konnten sie aber nicht gesund werden, konnten auch nicht wieder arbeiten. Sie konnten vielleicht gerade am Leben bleiben. Und ich sollte nun die Leute auf halbe Ration setzen, die Leute, die schon krank waren. Ich selbst arbeitete ganztags, 8, manchmal 10 Stunden Schreibtischarbeit. Daher bekam ich volle Rationen. Ich verdiente sie mir. Ich verdiente sie, indem ich Listen von den Menschen aufstellte, die zum Hungertod verurteilt wurden. Mit seinen hellen Augen blickte der Mann geradeaus in das trockene Licht der Wüste. Wie du sagtest, ich musste Menschen zählen. Hast du die Arbeit niedergelegt? Ja, ich habe sie niedergelegt und bin zum großen Tal gegangen. Aber die Listen von der Fabrik in Ellenbogen hat jemand anders übernommen. Es gibt immer Leute, die bereit sind, Listen aufzustellen. Also, das finde ich falsch, sagte der Fahrer und blickte finster in die flimmernde Hitze hinaus. Sein Gesicht und sein ganzer Schädel waren braun gebrannt und kahl. Kein einziges Haar zwischen Wangen und Hinterkopf, obwohl er die Mitte 40 noch nicht überschritten hatte. Es war ein kraftvolles, hartes, ehrliches Gesicht. Das ist wirklich falsch. Sie hätten die Fabriken schließen sollen. Das können Sie einem Menschen noch nicht zumuten. Sind wir denn nicht Udonia? Man kann die Beherrschung verlieren, na schön. Das war bei den Leuten der Fall, die die Züge ausgeraubt haben. Die hatten Hunger, die Kinder hatten Hunger. Sie waren zu lange hungrig gewesen. Da kommt ein Zug mit Nahrungsmitteln und die sind nicht für dich, also verlierst du die Beherrschung und greifst zu. Dasselbe bei diesem Freund von mir, als die Leute den Zug auseinandernehmen wollten, für den er die Verantwortung hatte. Er hat die Selbstbeherrschung verloren und hat den Zug zurückgesetzt. Köpfe hat er nicht gezählt, damals nicht. Vielleicht später, kann sein, weil ihm elend wurde, als er sah, was er getan hatte. Aber was du da tun musstest, einfach sagen, der hier darf weiterleben, der da muss sterben, sowas zu tun, das steht keinem Menschen zu und niemand hat das Recht, einen anderen damit zu beauftragen. Es war eine schlimme Zeit, Bruder, sagte der Passagier leise und betrachtete die flimmernde Ebene, dort, wo die Schattenträume des Wassers tanzten und mit dem Wind weitertrieben.